Herzlich willkommen im Podcast der Spitzenfrauen. Mein Name ist Cornelia Wanke und ich freue mich, dass ich ab jetzt wieder regelmäßig senden kann, denn es gibt noch so viele Spitzenfrauen, die ich euch gerne vorstellen möchte. Hört auf jeden Fall rein, heute mit der Spitzenfrau Dr. Ute Wiedemann. Sie hatte schon ein eigenes Start-up im Energiebereich mit 28 Jahren. Doch dann hat sich die ausgebildete Medizinerin Dr. Ute Wiedemann wieder auf ihre ursprüngliche Leidenschaft besonnen, auf das Gesundheitswesen. Sie hat die Erfahrungen aus dem unternehmerischen Bereich dann verbunden mit der Medizin und war im Krankenhausmanagement aktiv. 2018 hat sie nochmal ein MBA gemacht an der Frankfurt School of Management. Und das alles mit drei Kindern. Seit dem 1. März ist Dr. Ute Wiedemann Vorständin bei der gesetzlichen Krankenkasse DAK Gesundheit und damit eine der wichtigen Frauen in der GKV. Wie sie das alles geschafft hat? Wenn man auf meinen Lebenslauf schaut, dann ist das ein roter Faden, dass ich immer die Chancen ergriffen habe, sagt sie. Und sie hatte eine sehr klare Vision. Ich wollte immer in einer Position sein, wo ich viel gestalten kann und ein Stück weit auch die Welt verändern. Was sie bei der DAK Gesundheit verändern möchte? Dass die verschiedenen Player im Gesundheitswesen mehr miteinander reden und gemeinsam Versorgung gestalten. Sie möchte aber auch Talente fördern und mehr Frauen Mut machen, in Führungspositionen zu gehen. Das sind nur ein paar Punkte. Und wer Ute Wiedemann kennenlernen durfte, weiß, sie ist mit Herz und Verstand dabei. Macht euer Herz auf und unterstützt euch gegenseitig, ermuntert sie die Frauen. Und sie macht auch Mut, immer wieder aus der eigenen Komfortzone herauszugehen. Denn Karriere hängt nicht am Engagement, sondern daran, offen zu sein für Neues, sagt Ute Wiedemann. Und jetzt noch ein ganz persönlicher Satz, liebe Ute. Wir haben diesen Podcast aufgenommen, da hießt du noch Dr. Ute Hase. Jetzt hast du kurzerhand geheiratet und heißt Dr. Ute Wiedemann. Herzlichen Glückwunsch dazu und lass uns gemeinsam den Wandel anstoßen. Und wenn irgendwo in diesem Text noch Dr. Ute Hase vorkommt oder in der Aufnahme, dann seh es mir bitte nach oder seht es mir alle nach. Denn wie gesagt, wir nehmen immer ein bisschen vorher auf und senden später aus. Und jetzt allen viel Freude beim Zuhören.
Ich bin 50 Jahre alt, ursprünglich Medizinerin, habe eigenes Startup gehabt, schon im Medizinstudium, da für 12 Jahre gearbeitet, dann meine Anteile verkauft und bin zurück in die Medizin, weil dort auch mein Herz brennt und habe jetzt für über 10 Jahre im Krankenhausmanagement gearbeitet und bin seit 1.3. Mitglied des Vorstands der DAK Gesundheit.
Ja, dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Eine Frau im DAK-Vorstand finde ich schon mal ganz toll. Aber du hast jetzt gerade innerhalb von kürzester Zeit so unterschiedliche Punkte schon mal angesprochen. Wie kommt man einfach dazu, im Medizinstudium mal eben so kurz ein Startup zu gründen und dann wieder zurückzugehen und das Startup zu verkaufen, die Anteile zu verkaufen? Was hat dich damals getrieben?
Wir hatten geguckt, damals hat sich, ein paar Jahre vorher hatte sich der Telekommunikationsmarkt auch liberalisiert und wir haben in unserem Freundes- und Bekanntenkreis viele Menschen gehabt, die sich mit Startups niedergelassen haben und haben beobachtet, was für eine aufregende Zeit und welche Chancen die auch hatten, sozusagen einen Markt mit zu neu regulieren. Und als wir dann wussten, dass sich der Energiemarkt liberalisiert, haben wir gesagt, also diese Chance, die wird nur einmal kommen. Wir können sozusagen hier helfen, einen Markt mit zu disruptieren und komplett neue Berufsfelder zu schaffen. Und ich war damals 28 oder 27, 27 war ich und habe gesagt, also wenn nicht jetzt, wann dann? Mit 50 und so alt bin ich heute, möchte ich mir nicht den Vorwurf machen, ich hätte es nicht probiert.
Super, also bist du eine Frau, die die Chance ergreift.
Ich glaube, wenn man auf meinen Lebenslauf guckt, dann ist das wirklich so ein roter Faden durch meinen Lebenslauf, ja.
Ja, sehr gut. Dann hast du gesagt, du hast aber dein Herz schlägt für die Medizin. Was treibt dich da, gerade im Gesundheitsbereich?
Ich denke, als ich dann 2012 zurück in die Medizin bin, da war es einfach, ich glaube, das ist so eine Art Berufung von mir. Da ich aber drei Kinder hatte und alleinerziehend war zu dem Zeitpunkt, konnte ich nicht als Medizinerin zurückgehen, sondern habe dann gedacht, ich verbinde meine Erfahrungen, die ich mit meinem Startup hatte, einfach mit meinen Kenntnissen aus meinem Studium. Und ich denke, das war eine sehr weise Entscheidung damals und hat auch dazu geführt, dass ich mich mit beiden Bereichen sehr einbringen konnte in den Aufgaben, die dann die Jahre später auf mich zukamen.
Also du hast Gesundheit und Managementfähigkeiten sozusagen kombiniert oder Medizin und Management kombiniert.
Genau, das habe ich kombiniert. Habe dann für mich 2017 beschlossen, dass es ja schön ist, als Autodidakt unterwegs zu sein im Management, dass es aber ganz gut wäre, hier auch nochmal ein Studium zu machen. Deswegen habe ich dann 2018 ein MBA noch gemacht an der Frankfurt School of Finance and Management.
Sehr cool. Das heißt, da warst du schon Mitte 40? Ja, also das heißt, es ist auch in, ich sag mal, im mittleren Alter oder auch wenn man die 28 überschritten hat, noch möglich, nochmal ein Studium draufzusetzen. Finde ich hervorragend. Nehme ich mal mit.
Absolut. Und das ist auch eine Empfehlung, die ich immer wieder Frauen gebe, dass eine Karriere nicht am Alter hängt, sondern immer wieder am Engagement hängt, sich weiterzubilden und offen zu sein für Neues.
Das ist ja, sind wir ja mittendrin, genau. Du hast ja, ich sag mal, keine geradlinige Karriere gemacht, aber doch eine sehr beeindruckende Karriere. Was hat dich dahin gebracht, wo du heute bist? Was würdest du rückblickend sagen? Was war's?
Ich glaube, dass ich eine sehr klare Vision hatte, kommend aus meinem eigenen Unternehmen, wo ich sozusagen gestalten durfte im Startup und meine eigenen Ideen umsetzen durfte, war das für mich sozusagen eine klare Vision, dass ich wieder in einer Position sein möchte, wo ich viel gestalten kann und auch viel mit dem, was ich tue, ein Stück weit die Welt mit verbessern kann. Ja, das klingt jetzt ziemlich hochtrabend, aber mein Ansatz ist immer, dass das, was ich tue, letztendlich, dass die nächste Generation davon auch Früchte trägt. Und ich glaube, das kann man an manchen Positionen besser als in anderen.
Okay, das heißt, in so einer Position hat man Gestaltungsmacht. Ich nehme jetzt bewusst mal dieses Wort Macht. Müssen wir Frauen viel öfter Macht haben, damit wir was verändern können? Oder nach der Macht greifen. Ich glaube, das fällt uns manchmal nämlich schwer.
Ja, und man merkt an meiner zögerlichen Antwort, dass ich damit wirklich ein Thema habe mit dem Begriff Macht, weil ich letztendlich immer über ein Team funktioniere und mich gar nicht da als Machtperson sehe, sondern immer als verbindende Person, die unterschiedliche Parteien wieder zurück an einen Tisch bringt, dass sie wieder miteinander reden. Oder dass man eine gemeinsame Entwicklung, Vision entwickelt und aus der heraus handelt.
Okay, das ist ja aber auch eine gewisse Gestaltungsmacht als Leader dann eben, ne?
Ich würde es eher als positiv Leadership an der Stelle wahrscheinlich dann subsumieren. Das Thema Macht ist mir zu diktatorisch, ja, das passt, glaube ich, nicht zu mir.
Okay, sehr gut. Was möchtest du denn mit dem, was du jetzt hast, an deiner Position verändern? Gibt es da schon konkrete Ideen oder was hast du da beobachtet, wo es dringend neue Ansätze braucht?
Also der erste Schritt, warum ich vom Krankenhausmanagement Richtung Krankenkasse gegangen bin, war, dass ich gesagt habe, das sind ja auch zwei Felder, die in Verhandlungen immer sozusagen Gegenpositionen einnehmen. Aber an sich haben alle dasselbe Ziel, den Patienten gut zu behandeln und zu versorgen. Und das ist sozusagen ein Möchtegern, eine Möchtegern-Vision an der Stelle, dass ich gerne hätte, dass beide Parteien wieder mehr miteinander sprechen und ein gemeinsames Bild auch entwickeln.
Das finde ich so schön, weil das ist eigentlich genau das, was mich auch treibt. Ich habe unterschiedlichste Positionen gehabt und habe immer gedacht, wir müssen viel mehr miteinander reden, als übereinander zu reden. Und wir müssen gemeinsam versuchen, was zu verändern zum Positiven. Also wirklich auch gemeinsam patientenorientiert denken. Also insofern hast du da eine Mitstreiterin. Und es gibt noch viel mehr Mitstreiterinnen, das haben wir ja schon mal festgestellt.
Ja, das ist toll.
Gehen wir mal so ein bisschen einen Schritt nochmal zurück zu deinem Werdegang. Wusstest du schon immer als Kind, dass du mal in einer Spitzenposition landen möchtest? Oder hat sich das so ganz natürlich ergeben? Wie war das?
Ich glaube, das hat sich entwickelt und da war wieder sozusagen Wegbereiter das Start-up. Dass ich da wirklich so viel innerhalb kürzester Zeit lernen durfte, gestalten durfte. Wir waren kurz vor dem Börsengang auch gewesen, 2000, und waren leider einer der Verlierer des Crash der Dotcom-Blase. Das war so spannend, gestalten zu können, neue Wege zu gehen, Mitarbeitende mit auf den Weg zu nehmen, dass ich für mich dann klar hatte, als ich im Krankenhausmanagement war, dort will ich wieder hin. Ja, ich will auch wieder in der Form gestalten können. Ich möchte die Mitarbeitenden so mitentwickeln können, dass es gut ist fürs Unternehmen.
Ja, das ist ja ein toller Ansatz auch. Hast du dir konkrete Ziele da schon bei der DRK vorgenommen? Was schwebt dir da so vor?
Oh, ich glaube, ich hab viele Ideen. Die DRK Gesundheit ist dadurch, dass es eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes ist, nochmal ein bisschen anders aufgestellt als ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Und da bin ich gerade noch an vielen Schritten am Lernen und mich erst noch hier möchte ich mich noch ausrichten. Ein klares Ziel soll sein, aber dass ich Frauen mehr Mut machen möchte, auch in Führungspositionen zu gehen. Wenn man sieht, die DRK Gesundheit hat 70% Frauenanteil, dann glaube ich, kann man da in den nächsten Jahren auch viel bewegen.
Das spiegelt ja das gesamte Gesundheitswesen. Und da gibt es immer noch viel zu wenig Frauen in Führung. Woran liegt es deiner Meinung nach und was können wir tun?
Also ich glaube, dass wir schon sehr stolz sein können. Jetzt zurück im Krankenhausmanagement waren doch überproportional viele Frauen auch in Führungspositionen und haben Kliniken geleitet. Aber das stimmt, ab einer gewissen Ebene wird es dann wieder sehr, sehr dünn. Das sind nicht mehr so viele Frauen unterwegs. Woran das liegt, habe ich für mich selbst noch nicht so richtig, kann ich noch nicht so richtig den Daumen in die Wunde legen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der Spagat zwischen Familie und Beruf da oft sehr groß ist, weil man da schon einen sehr großen Rückhalt auch braucht von der Familie, um diese Schritte auch gehen zu können.
Wie war das bei dir selbst? Du sagst, du hast drei Kinder, die sind jetzt ja auch schon im Erwachsenenalter, aber du hast drei Kinder alleine großgezogen zu einem großen Teil, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie hat das funktioniert mit allem, was du gemacht hast?
Also im Startup war ich sozusagen noch ganz klassisch verheiratet. Danach meine ersten Karriereschritte im Krankenhausmanagement war ich in der Tat alleinerziehend. Da hatte ich das Glück, da waren die Kinder auch noch kleiner, dass ich in Leipzig wohnte, wo eine sehr gute
Ganztagsbetreuung wahrscheinlich, wie bei uns hier in Berlin auch, ne?
Genau, wo eine sehr gute Ganztagsbetreuung war, sodass ich das sehr gut miteinander verbinden konnte. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich sozusagen zeitlich noch mehr investieren musste in meine Karriere, auch mit dem Studium, war es so, dass meine Große schon studiert hat, mein Zweiter mein Dritter auf dem Internat waren.
Ah, okay, alles klar. Also man muss sich quasi ein Hilfesystem drumherum auch schaffen. Ne? Das kann man vielleicht jetzt in anderen Großstädten in Baden-Württemberg oder Bayern nicht so gut. Also da sind gerade, glaube ich, die neuen Bundesländer schon sehr fortschrittlich auch Berlin ist ja da sehr fortschrittlich.
Ja, und heute bin ich wieder in einer festen Beziehung und mein Kleiner, der jetzt 15 ist, ist jetzt auch nach Hamburg zu uns gezogen. Also es braucht ein stabiles familiäres System, um diese Schritte mit Kindern machen zu können.
Ja, ja. Das ist, glaube ich, das, was viele Frauen heute unterschätzen, die so gut ausgebildet sind und sagen, ich möchte in so eine Führungsposition, die aber unterschätzen, dass man wirklich dieses Hilfesystem drumherum sich bauen muss und notfalls auch in eine Stadt umziehen muss, die das einfach bietet, weil ich glaube, sonst verrennt man sich da, das kriegt man sonst nicht beides hin. Hast du schon Erfahrung damit, wie es anderen Frauen geht? Also jetzt gerade in deinem Umfeld jetzt, sag ich mal, bei der DAK oder wie war das vorher im Krankenhausmanagement? Also gab es da Frauen, die auf dich zugekommen sind und gesagt haben, wie hast du das geschafft? Kannst du mir da mal Tipps geben?
Ja, das ist, ich glaube, das ist immer wieder ein Thema, was wir Frauen untereinander haben, dass wir uns nicht so sehr Hilfe von untereinander holen, ja. Also das ist etwas, wo ich auch gerne Werbung machen würde in diesem Podcast. Habt den Mut, auf andere Frauen zuzugehen, mit ihnen über eure Themen zu sprechen und lasst euch helfen.
Sehr gut. Das war schon mal der erste, die erste Werbeunterbrechung, sage ich jetzt mal, für die Spitzenfrauen und auch für die Healthcare-Frauen. Genau das tun wir nämlich da. Wir reden miteinander und unterstützen uns da gegenseitig. Woran liegt es, dass wir Frauen da einfach immer alleine vorangehen und denken, oh, ich versuche das mal alleine hinzukriegen, anstatt uns Hilfe zu holen? Hast du da mal so ein bisschen drüber nachgedacht?
Also in den ersten Jahren im Krankenhaus war es so, dass ich da auch auf Frauen gestoßen bin, die im sehr großen Wettbewerb dann zu mir gelebt haben. Ich glaube, dass wir da oft noch nicht unser Herz aufmachen und uns wirklich so unterstützen, wie wir es bräuchten. Das ist dann im Laufe der letzten Jahre viel, viel besser geworden. Ich bin viel mehr auch auf Frauen gestoßen, die sich geöffnet haben, die auch mal darüber erzählt haben, wie sie was organisieren, welche Probleme sie auch haben. Aber vielleicht lag es auch an den ersten Jahren an mir, ich weiß es nicht. Aber da hat sich die Gesellschaft oder wir Frauen haben uns da auch schon verändert.
Ja, also ich kann nur sagen, ich habe jahrelang für mich selbst gekämpft und auch immer ein bisschen das Thema nach außen gehängt. Aber ich habe dann erst verstanden, als ich bei den Healthcare-Frauen im Vorstand war, dass es so ein wichtiges Thema ist, dass Frauen einfach von sich aus auch nach außen tragen müssen und dass Frauen sich nicht trauen, sich da zu öffnen, weil das oftmals so als Schwäche gesehen wird. Also ich erinnere mich an eine Situation, wo es geradezu rausgeplatzt ist aus der einen, die sagte, mein Gott, hätten wir mal früher drüber gesprochen, dass wir das Problem alle gemeinsam haben, ja, und das ist das, was wir machen wollen. Wir wollen darüber reden und wir wollen auch Lösungen finden, wie wir es verändern können. Ja, also ich glaube, da liegt ein ganz großer Teil unserer Arbeit darin, dafür zu werben, sich da gegenseitig auch zu unterstützen und sich auszutauschen. Hast du da auch Ambitionen in deinem jetzigen Umfeld bei der DAK was zu machen? Du bist ja jetzt eine Vorbildfrau da oben.
Also ich will sozusagen hier bei der DAK Gesundheit wie so ein kleines Frauennetzwerk aufbauen, wo man sich immer wieder einmal im Monat trifft zum Mittagessen. Das ist mein einer Fokus, den ich jetzt habe. Der zweite Fokus wird sein, dass ich ganz klar, und das habe ich auch schon mit dem Geschäftsbereich Personal besprochen, dass ich auch Führungspositionen mit Jobsharing besetzen möchte.
Sehr gute Idee. Das finde ich klasse. Warum machen das so wenige bisher? Also ich meine, das kennen wir aus der Industrie, das kennen wir von SAP, ist ja da ein absoluter Vorreiter. Es gibt, glaube ich, auch ein paar Unikliniken, die es mittlerweile machen, aber im gesetzlichen Krankenversicherungsbereich kenne ich sowas noch nicht. Da werdet ihr Vorreiter.
Ja, also ich kann es noch nicht sagen, da bin ich auch noch am Lernen hier.
Aber sehr spannend. Was denkst du, kann sich damit ändern?
Erfahrung, die ich hier bei der DAK Gesundheit gemacht habe, ist, dass Frauen zu mir gesagt haben, die sehr, sehr gut ausgebildet waren, ich kann auf die Position nicht gehen, weil ich noch ein Kind habe, ja, und das nicht verbinden kann mit den Arbeitszeiten. Ich denke, damit können wir wirklich Talente auch fördern in der Form, wie es notwendig ist, ja, und was ja dann auch der Organisation sehr hilft.
Was ich ganz spannend finde, ist, du hast es jetzt ja auch gesagt, Frauen sagen, sie können diesen Job nicht annehmen, weil sie ein Kind haben. Was ist denn mit den Männern? Die haben ja auch Kinder.
Ja, aber ich denke, da ist das Verständnis ein anderes. Ja, da ist immer eine Frau im Hintergrund, dass die Kinder dann versorgt. Ja, und als Frauen, so wenigstens war das meine Erfahrung, ist, dann macht man Job und dann macht man Kinder und Haushalt. Ja, also man hat so zwei,
man hat alles. Drei Jobs. Genau, ja, genau, genau. Man hat sehr viele Rollen. Auch da, denke ich, müssten wir eigentlich ansetzen. Also wir müssten diese Rollen viel gleichmäßiger verteilen unter Männern und Frauen. Ich sehe, ja. Du hast einen Sohn, zwei Töchter oder wie?
Nee, zwei Söhne.
Zwei Söhne.
Und eine große Tochter.
Und eine große Tochter, okay. Also deinen Söhnen kannst du es, wie ich auch, ich habe zwei Söhne und zwei Töchter, ja beibringen. Bei den Töchtern merke ich, bei mir sehr stark, ich weiß nicht, wie das bei deiner Tochter ist, dass die das auch für sich schon so einfordern. Also die sagen ihren Männern ganz klar, hör mal, du gehörst hier genauso dazu. Ob das jetzt Haushalt ist oder was auch immer das ist. Also die sind schon viel gleichberechtigter, glaube ich. Machst du die Erfahrung auch?
Ja. Genau, genau. Und das ist, ich glaube, da haben wir auch schon die letzten, unsere Generation und teilweise die unserer Eltern da schon wirklich großartige Vorarbeit geleistet, ja. Und es darf noch weitergehen, es darf noch gleichberechtigter werden.
Genau. Also das heißt, auch Männer können sich dann zukünftig auf so eine Teilzeitführungsposition bei euch bewerben, wenn ihr dann mal so weit seid. Genau.
Ja, ich möchte das nicht ausschließen. Ich möchte auch hier Gleichberechtigung walten lassen.
Ja. Finde ich sehr gut. Warum brauchen wir Männer und Frauen gleichberechtigt in solchen Positionen? Wir könnten ja auch sagen, wir haben ja, ist ja egal, wer die Position ausübt. Also mal ganz ketzerisch gefragt.
Ja, um sozusagen auf eine Position zu nehmen, unabhängig vom Geschlecht. Nichtsdestotrotz sehe ich bei Frauen, dass die sich oft eine Position nicht zutrauen, wo wir mehr Mut machen dürfen. Und warum Gleichberechtigung? Weil ich glaube, es geht jetzt nicht darum, Mann oder Frau, sondern es geht darum, wirklich gleichberechtigt unsere Jobs machen zu dürfen.
Gleiche Chancen eben zu haben, überhaupt den Job machen zu können, genau. Was empfiehlst du Frauen, die sich auf den Weg nach oben machen? Was können die tun? Was können sie von sich aus tun? Worauf sollen sie achten bei der Berufswahl? Was braucht es da?
Also ich glaube, es braucht ein gutes Netzwerk. Es braucht Mut. Und es braucht leider noch immer eine gewisse Ausdauer.
Genau. Netzwerk ist ein weiteres Stichwort. Es braucht gute Netzwerke. Und ich glaube, auch dafür können wir ja gut mal werben, dass wir uns ja unterhaken müssen, Netzwerke bilden oder in Netzwerke gehen müssen, die uns auch da Support geben. Die Mitgründerin der Spitzenfrauengesundheit, Kirsten Kappert-Gonter, sagt immer, wir müssen Banden bilden. Siehst du das auch so, dass wir uns viel mehr unterhaken müssen innerhalb der Gesundheitsbranche und Banden bilden?
Ach, total. Nur gemeinsam ist man stark. Und wenn es nur ist, dass man mal jemanden hat zum Anrufen und zu sagen, oh, heute war mein Tag schlecht, wie siehst du das denn? Ja, ich glaube, dass das sowas von essentiell notwendig ist, dass wir füreinander da sind.
Das wollen wir in Zukunft machen. Vielleicht jetzt als allerletzte Frage noch zum Ausstieg. Gibt es einen Spruch oder eine Idee oder eine Empfehlung, die dich durch dein Leben bisher geleitet hat?
Es gibt in der Tat einen Spruch und ich glaube, den können viele zitieren aus den Kliniken, wo ich gearbeitet habe. Ich habe immer gesagt, wir müssen aufs System gucken und die bestmöglichste Lösung fürs System finden, damit wir langfristig auch wirklich gut aufgestellt sind.
Das alleine wäre, glaube ich, einen eigenen Podcast wert, weil dieses systemische Denken, ich glaube, das fehlt vielen noch, auch im Gesundheitswesen. Ich glaube, wenn man mehr systemisch denken würde, würde man viel bessere Lösungen schaffen können. Auch das wäre schön, wenn wir das weiter einbringen könnten.
Gerne. Also da habe ich... Ja, also ich habe viel beobachtet, dass Kolleginnen und Kollegen aufgrund von Ego irgendwann die falschen Entscheidungen gemacht haben und sich übers System gesetzt haben. Ne? Mhm. Und das erdet immer wieder, dieser Spruch erdet immer wieder. Ja? Man geht aus dem Ego raus, man kommt sozusagen klar, man kann von außen klar auf die Situation blicken und so die bestmöglichste Entscheidung treffen.
Habt ihr das standardisiert, so ein Prozess? Also immer dann, wenn es an irgendwelche Entscheidungen ging damals? Oder,
Also war in der Klinikleitung bei mir ganz klar so verankert, wenn es sozusagen emotional wurde. Mhm. Dann habe ich tief Luft geholt und habe gesagt, so jetzt lass uns aufs System gucken, was ist die bestmöglichste Entscheidung hierfür. Ne? Und das hat uns immer wieder ausgerichtet, immer wieder.